ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Freitagvormittag, eine neue Ausgabe SWR1 Leute. Bei uns im Studio begrüße ich ganz herzlich Andreas Martin Hofmeier. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Du bist Professor für Tuba, stehst für Musik und Humor, bist Dirigent, Kabarettist, immer wieder auf Tour, um Humor und Musik miteinander zu verbinden. Wobei ich extra geguckt habe, ob du großes Gepäck dabei hast heute, und Rosalinde hast du nicht im Gepäck. Puh, haben wir Glück gehabt, oder?
Ich habe bei der Rosalinde schon, aber die Rosalinde nehme ich nie mit, weil die Rosalinde ist ja die Tuba, die ich auch gar nicht selber spiele, sondern das ist die Gästetuba in meiner eigenen Show, Wer da bloß. Und die ist erstens kaum spielbar, weil sie so ramponiert ist, und zweitens stinkt sie dermaßen, dass wenn ich die in ein Auto verfrachten würde, man das Auto verkaufen müsste.
Da war ich total schockiert zu lesen. Die übel riechende Rosalinde, ist das bei antiken Blasinstrumenten so? Stinken die einfach?
Das kommt darauf an, ob man die verendeten Tiere drin entfernt oder nicht. Das ist
Was hast du alles drin?
Ich habe nicht nachgeschaut, aber ich habe auch nichts entfernt. Also dem Geruch nach zu urteilen, ich würde sagen, eine Maus. Wie? Mäuse sind also das häufigste Opfer in der Tuba, weil Mäuse nicht rückwärts laufen können.
Wie ist es denn überhaupt, wenn du so ein Instrument mitnimmst und sagst zu den Leuten, komm, probier da mal was rauszukriegen. Kriegen die da wirklich was raus?
Den Moment gibt es eigentlich kaum, weil zu dem kommt man eigentlich nicht. Außer die kommen eben in meine Show, da müssen alle Tuba spielen. Also wenn man zeigt, wie es geht, kriegt normalerweise jeder einen Ton raus. Das aber schön ist was dann meistens was anderes, ja, weil um einen schönen Tuba-Ton zu produzieren, da spielen so viele Faktoren mit, dass es einfach schwierig ist. Das ist genau wie Skifahren, sagt jeder kommt schon irgendwie runter. Vielleicht mehr tot als lebendig, ja, aber wie halt.
Ja, weil wie lange braucht's, bis du wirklich einen vernünftigen Ton als Schülerin, als Schüler aus der Tuba rausbekommst? Im Schnitt.
Kann man schlecht sagen. Erstens mal, ob einem jemand das zeigt, wie man einen schönen Ton rauskriegt. Meistens tut das ja keiner. Die meisten, die Tuba anfangen, haben oft gar keinen Lehrer. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden, aber ich hatte zum Beispiel anfangs auch keinen Lehrer. Ich hatte eine Grifftabelle und einen Klarinettisten, der mir das gezeigt hat, der selber ein bisschen Tuba gespielt hat. Und dann spielt man halt in einer Kapelle mit, wenn man dann so im großen Konglomerat einer Kapelle spielt, was man am Anfang meistens tut, dann fällt es auch nicht so wahnsinnig auf, ob man jetzt einen guten oder einen schlechten Klang hat. Also das ist jetzt anders, als wenn ein Trompeter ganz fürchterlich umeinander pfeift. Das kriegt man dann eher mit als Störfaktor wie bei einer Tuba. Und deswegen wird dann selten auch viel repariert. Mhm. Und wenn es einem jemand zeigt, muss man schon sagen, natürlich als Kind, als Jugendlicher tut man sich leichter, das umzusetzen als Erwachsener, weil man da einfach nicht mehr so gut lernt.
Ja, du hast ja einige Instrumente gelernt, Schlagzeug unter anderem, Klavier, und mit 12 bist du zu Tuba gekommen. Heißt das, weil du das gerade sagst, du hast dir das wirklich selbst beigebracht erstmal?
Mehr oder minder, ja. Also viel beizubringen war ja nicht. Ich habe so viel gemacht, wie notwendig war für die paar Märsche und Polkas, die wir in der Blaskapelle gespielt haben am Anfang. Das war jetzt einigermaßen überschaubar. Und mir fiel es leicht. Also ich hatte Talent für das Instrument, wusste man natürlich vorher nicht. Und dann konnte ich also mit geringstem Aufwand das zumindest so hinkriegen, dass ich nicht negativ aufgefallen bin. Aber mehr eigentlich auch nicht. Das hat dann tatsächlich so lange gedauert, bis ich mit 15, also dann 3 Jahre später, bin ich mal gefahren auf so einen Sommerkurs für symphonisches Blasorchester. Weil mein Bruder dahin wollte, dann sagte er, da will ich unbedingt mitfahren, dann bin ich da hingefahren. Und da war dann ein ganz anderes Niveau, mit dem ich auch gar nicht mithalten konnte. Und der Mann, der das tiefe Blech gecoacht hat, der selber studierter Tubist war, der hat zu mir gesagt, das ist so greislich, was ich mache auf der Tuba, er zahlt mir einen Haufen Geld, wenn ich aufhöre. Und das hat mich da motiviert. Ja. Und ein anderer Dirigent dort, der auch studierter Tubist war, hat dann gesagt, es wäre vielleicht gut, wenn ich mal Unterricht nehmen würde. Und der hat mir dann einen Lehrer vermittelt von der Bayerischen Staatsoper in München. Gleich. Und dann habe ich dort Unterricht genommen, der auch nicht billig war. Und dann muss ich natürlich üben, weil wenn die Eltern einem so einen Unterricht finanzieren, dann ist man schon ein bisschen in der Verpflichtung.
Wenn du mit dem Jugendmusikcamp der Bläserjugend hier in Baden-Württemberg unterwegs bist, wie können wir uns das vorstellen? Was passiert da?
Dann kommen viele begeisterte junge Bläser zusammen, die mehr machen wollen als in ihrem heimischen Musikverein, die neugierig sind, die symphonische Musik spielen wollen, was in meiner Jugend ganz, ganz selten war. Und ich bin dann vorne am Dirigentenpult, spiele gar nicht Tuba und bringe sehr, sehr anspruchsvolle Musik mit, die wir dann in einer Woche erarbeiten müssen, was viel Freude ist, aber auch natürlich eine Riesenherausforderung, weil das natürlich Musik ist, die wirklich ja semi-professionelles Niveau erfordert und die Leute sind zum Teil 13, 14 und das ist echt cool. Also wie sie sich dann da reinsteigern, mhm. wie die da motiviert sind, das ist schon sagenhaft.
Spielen ja wahrscheinlich das erste Mal alle gemeinsam dann zusammen oder kennen die sich die, alle vorher, ne? Das ist zusammengemixt.
Ein paar kennen sich, aber grundsätzlich ist es schon ein zusammengewürfelter Haufen aus dem kompletten baden-württembergischen Raum.
Da war ich echt erstaunt zu lesen, dass der Blasmusikerverband der mitgliederstärkste Instrumentalverband der Amateurmusik in Baden-Württemberg ist. Also das heißt, mehr als 63.000 Jugendliche sind da unter 27. Was erzählen die denn, was hält die da so begeistert an diesen Instrumenten?
Also grundsätzlich haben wir einen großen Boom für Blasinstrumente erfahren. Da war jetzt Labras Banda nicht ganz unschuldig. Als wir Labras Banda 2007 gegründet haben, war jetzt Blasmusik nicht so en vogue, wie man das jetzt heute beschreiben würde. Und das hat dann so viel mit sich gezogen. Also auf Labras Banda hin sind da so viele neue Gruppen entstanden. Hier war es dann die Blassportgruppe oder Meute und Moop Mama und die ganzen. Plötzlich haben sich Formationen auch in der modernen Pop, in der Tanzmusik entwickelt, die einfach analoge Blasinstrumente benutzen. Und dann kam dazu noch diese böhmisch-mährische Bewegung, dass es plötzlich auch unter den jungen Leuten cool war, traditionelle Blasmusik zu spielen. Und das Ganze hat man dann zusammengefasst, indem man Festivals gemacht hat, wo diese Musik aufeinander trifft. Da gibt's als das erste, die es gemacht hat, ist Woodstock, der Blasmusik ist auch das größte, aber mittlerweile gibt's ganz, ganz viele Festivals, auch ganz viele in Baden-Württemberg, wo wirklich Tausende von jungen Leuten sagen und Party machen, wie in Wacken, aber zu Blasmusik. Und das alles trägt dazu bei, dass die Leute das einfach cool finden. Und die Musikvereine mittlerweile auch moderne Musik, auch die Musik der jungen Leute mit Blaskapellen spielen. Und das bringt natürlich einen Haufen Nachwuchs.
Ja, da kommen schon die Ersten aus Aalen, schreibt uns nämlich Rebecca Traub. Und die sagt, ich bin selbst Trompeterin und Mitglied beim Musikverein in Dewangen. Und wir feiern dieses Jahr unser 100-Jähriges und richten dazu vom 11. bis zum 13. Juli ein großes Zeltfest aus. Und die haben dann, du hast gerade Labras Banda erwähnt, die sind dann auch an einem Abend da und spielen. Das war ja ein richtig großer Hype damals. Ich glaube, wann wart ihr beim Eurovision Song Contest? 2013 war das?
13, glaube ich.
Ja, da habt ihr auch diesen Humor bewiesen. Und ich glaube, ihr kamt beim Publikum noch besser an als bei der Jury. Wie war das damals?
Ich kann mich nur noch dunkel erinnern. Ehrlich gesagt, also ich bin ja nicht so ein Freund des Eurovision Song Contests und ja, ich sage mal, mir wäre jetzt nichts abgegangen, wenn wir nicht dabei gewesen wären, aber vielleicht ist es auch mal ganz interessant, sowas zu sehen. Wir haben sicher bei manchen Leuten einen Nerv getroffen, weil es einfach unüblich war. Die Jury hat uns das jetzt nicht zugetraut, dass wir so massenkompatibel gewesen wären. Ich denke mal, ihnen hat der Mut gefehlt. Aber ich war auch ganz froh, dass ich mir das Malmö damals erspart habe.
Als es hieß, 2024 wird das Jahr der Tuba und du Botschafter dafür. Was war denn da dein erster Gedanke?
Ja, höchste Zeit. Und warum nur ein Jahr?
Ja, für dich ist doch wahrscheinlich jedes Jahr Jahr der Tuba.
Eigentlich sollte für alle jedes Jahr ein Jahr der Tuba sein, weil die Tuba von allen Instrumenten, und das ist wirklich wahr, das jüngste aller Instrumente ist und damit natürlich auch der letzte Schrei der Evolution, also die Krone der Instrumentenbauerkunst, kann man sagen.
Würde dir wahrscheinlich Petra gleich widersprechen, denn Petra meldet uns gerade und sagt, sie spielt Posaune, allerdings im Posaunenchor und schade, dass immer nur von den Bläsern, von den Musikkapellen gesprochen wird. Zum Beispiel gab es im vergangenen Jahr in Hamburg den größten Posaunenchor der Welt mit 14.000 Bläsern, darunter auch ganz tolle Tuba-Spieler. Also die hat sie nicht vergessen.
Das stimmt. Allerdings muss man bei der Posaune sagen, dass es ein Instrument ist für Leute, die ihre Finger nicht einzeln bewegen können.
Sagst du jetzt so, Petra, wird das wieder anders sehen. Ja, aber was zeichnet für dich dann, wenn es jetzt das Jahr der Tuba war, was zeichnet für dich das Instrument aus und wie ziehst du das Fazit dazu, welche Aufmerksamkeit gab es?
Also die Tuba ist natürlich immer noch so ein Außenseiterinstrument, dem die Leute nicht viel zutrauen, weil es natürlich auch ein Instrument ist, auch durch die Lage und die Funktion in der Kapelle, wo man sagen würde, das lernen die Leute, die jetzt nicht sich in den Vordergrund spielen wollen, sondern die im Bus hinten sitzen und die jetzt auch nicht besonders viel Ehrgeiz haben. Und dadurch fristet die Tuba natürlich für die meisten gefühlt so ein Schattendasein. Da war natürlich der Effekt, das mal so ins Licht zu rücken, viel größer, als jetzt es gewesen wäre, wenn man jetzt Geige gehabt hätte oder sowas Ähnliches. Und wir haben diese Chance sehr, sehr gut genutzt, weil die Tubisten sehr vernetzt sind. Und ich sage mal, dieses Jahr eines Instrumentes, das gibt es ja schon 10-12 Jahre, gibt es, aber noch nie wurde so viel dafür gemacht wie in diesem Jahr der Tuba. Also die Landesmusikräte, die das ja initiieren, waren fast ein bisschen schockiert, wie viel wir losgetreten haben. Eine Flut an Informationen. Man ist ja, ich glaube, auch alle, die jetzt an den Hörgeräten sitzen, haben das irgendwo mal mitgekriegt in irgendeinem Interview oder irgendeinem Fernsehen. Und ich finde es wichtig, weil die wenigsten Leute das eben wissen, dass die Tuba über allen anderen Instrumenten steht.
Lässt es sich denn in Zahlen fassen, dass ihr jetzt sagen könnt, okay, es gab an den Musikschulen im Land so und so viele Anmeldungen für das Instrument?
Naja, das weiß ich nicht, ob man das direkt sagen kann, aber ich bin mir sicher, dass es einen Effekt hatte. Aber den Effekt muss man ja langfristig sehen, aber ganz bestimmt. Also es ist immer so, wenn jemand sagt, er will ein Musikinstrument lernen und er hört ein Instrument oder einen Spieler auf einem Instrument, das ihn beeindruckt, dann will er dieses Instrument lernen. Und da war die Gelegenheit natürlich letztes Jahr mit der Tuba besonders groß.
Wobei, brauche ich da Muckis, um die Tuba überhaupt tragen zu können? Du hast mit 12 angefangen.
Ja, ich meine, dann lässt man sich's halt tragen von den Eltern oder von den Geschwistern. Und wenn man, ansonsten spielt man es im Sitzen. Also das ist ja nicht so kompliziert. Also dann legt man die Tuba auf die Beine und die Hände drüber, hält es halt vielleicht nicht hoch, sondern quer. So habe ich am Anfang gemacht. Es gibt mittlerweile Kinder mit 5 und 6, die anfangen mit der Tuba.
Wie schwer ist sie?
Ja, also es gibt schon Tuben, die wiegen nur so 5-6 Kilo, aber das geht schon bis 14.
Macht das einen Unterschied beim Sound? Je größer das Instrument, desto besser der Klang?
Desto größer der Klang auf alle Fälle. Wir haben verschiedene Tuben. Wir haben Basstuben, wir haben Kontrabasstuben. Es gibt sogar Tenortuben, aber die kennen wir als Tenorhörner. Es gibt Soprantuben, das sind Flügelhörner. Das spielen dann wieder die Trompeter. Das ist das Problem. Flügelhorn wäre ein schönes Instrument, aber wird leider von Trompeten gespielt.
Okay, also ganz viele Unterscheidungen, wenn man ins Detail geht. Du hast jetzt eine hundsgemeine Instrumentenkunde geschrieben. Was stellst du uns vor?
Ja, also grundsätzlich habe ich alle Instrumente geschmäht da drin, außer der Tuba natürlich, weil Instrumente schmähen trägt natürlich zur Erhöhung der Tuba bei. Also indem man alle anderen erniedrigt, erhöht man die Tuba. Und ich habe also alle Instrumente durch. Und ich habe jetzt mal rausgesucht folgendes Instrument, ich verrate es nicht einmal. Tief im Wald, gar gut versteckt, liegt edles Holz. Wer's findet, ist stolz und bringt's in Windeseil sodann zum Geigenbauer nebenan. Der wiederum wiegt das gute Stück, ist's gut, behält er's. Doch zurück gibt er's, wenn es nicht ganz perfekt, die Maserung etwas defekt, die Spannung nicht ganz ideal. Selbst dann reicht es noch allemal zu schreinern. Einen schönen Tisch ist es hingegen nicht mehr frisch und innen schon ganz faul und hohl, gar schwarz wie lang vergorener Kohl, ein vom Holzwurm zerfressenes Brett, dann wird es wohl eine Klarinette.
Dann merkt man einfach auch, welchen Spaß du selbst daran hast.
Also ja, sicher. Also das kunstvoll beleidigen ist, in Bayern nennt man das der Blecken, ist eine hohe Kunstform. Und es ist wirklich schade, dass die Beleidigung den Eingang gefunden hat in die Amateurgesellschaft auf Facebook, was die Hater angeht. Ich finde, Beleidigungen gehören Kabarettisten auf der Bühne vorbehalten und den anderen nicht.
Wobei dieses Granteln ist ja fast bayerisches Kulturgut, oder? Gehört das dazu mit? Oder
ist
das
Schmähen wieder anders? Aber Granteln ist introvertiert. Und der Blecken ist nach draußen. Also in Bayern ist es auch, also wenn man nicht der Bleckt wird, dann ist man fast entsetzt. Also das gehört zum, wenn man der Bleckt wird, dann ist man wenigstens jemand. Also Klarinettisten sollten sich jetzt zum Beispiel nach bayerischer Tradition geehrt fühlen, ja, dass ich sie überhaupt mit einem Schmähgedicht bedacht habe.
Das ist dann quasi der Ritterschlag. Du hast ja 77 Instrumente, glaube ich, dir gleich vorgenommen. Wo war es denn am schwierigsten?
Also alle Instrumente außer der Tuba sind dermaßen unzulänglich, dass es eigentlich immer auf der Hand lag. Und es war sogar so, dass ich pro Instrument 2 Gedichte machen musste, weil eins in der Regel gar nicht gereicht hat, um alle negativen Eigenschaften des Instrumentes aufs Tableau zu bringen.
Und welche Reaktionen kriegst du dann zum Beispiel, wenn eine Klarinettistin, Klarinettist, vielleicht können ja die SWR1-Hörerinnen und Hörer, die eine Klarinette spielen, gerade mal rückmelden, was sie davon halten, wenn sie so, wie muss ich sagen, gederbleckt wurden?
Derbleckt, sagt man.
Derbleckt.
Derbleckt wurden. Im Endeffekt ist es ja so, man kann sich ärgern über das Gedicht, über das eigene Instrument, aber man kann sich dann immer noch über das Derblecken von allen anderen Instrumenten freuen und das hat dann immer noch mehr Gewicht. Also wenn jetzt sagen wir mal 35 Leute beleidigt werden, dann kann man sich ärgern, dass man selber dabei ist oder man kann sich freuen, dass die anderen 34 auch geärgert wurden. Und das machen eigentlich die meisten. Es ist ein Buch für niedere Beweggründe, es befriedigt die niedersten Triebe und ist also damit eigentlich ideal fürs Klo, sage ich immer.
Andreas Martin Hofmeier ist bei uns. Das Schmähgedicht über die Klarinette haben wir eben gehört. Und aus Heilbronn schreibt uns Nicole K. Kreuzer steht hier. Schöne Erklärung war das für das Instrument, das mir gegenüber sogar als Schwarzwurzel in meiner Musikerausbildung im Verein preisgegeben wurde. Schließlich ist die Klarinette ein schönes, warmes Holzblasinstrument, mit dem man viel Wärme und Liebe in das Musikstück bringen kann, egal ob tiefe oder hohe Töne. Aber man kann mit dem Gequietsche natürlich auch das Gegenteil erzeugen. Wirst du genauso sehen, Andreas, oder?
Absolut, vor allem mit der S-Klarinette, für die ich jederzeit einen Waffenschein ausstellen würde.
Du hast jetzt diese Gedichte, die Schmähgedichte in Starkdeutsch geschrieben. Was bedeutet Starkdeutsch?
Also jedes Instrument kriegt zwei Gedichte, habe ich vorher erwähnt, weil eins nicht reicht. Eins ist auf Deutsch und das zweite habe ich in einer Kunstsprache verfasst. Starkdeutsch, die kenne ich tatsächlich aus von meinem Onkel, der hier in Stuttgart wohnt. Meine Mutter kommt aus Stuttgart. Stuttgart war immer die Stadt, wo ich früher permanent eigentlich war, wenn ich in der Stadt war. Ich bin in Bayern auf dem Land aufgewachsen, aber wir haben oft die Verwandtschaft besucht. Und der war ein großer Fan oder ist immer noch ein großer Fan vom Starkdeutschen. Das wurde erfunden 1972 von dem Berliner Maler Matthias Köppel. Der war Mitglied in der Schule der Neuen Prächtigkeit, so ein Kunstzirkel, ein sehr bekannter Freimaurer-Kunstzirkel in Berlin. Und der hat diese Sprache erfunden, um quasi diese Deutschtümelei ein bisschen zu verhohnepiepeln. Es ist eine Sprache, wo man alle Konsonanten sehr hart nimmt, noch viel härter als sie eigentlich sind und alle Vokale verdunkelt, aber mit kompletter künstlerischer Freiheit. Also man kann es machen, wie man möchte. Und das sind irrsinnig lustige Gedichte, meistens auch zu lustigen Themen. Und wir haben im Familienkreis oft starkdeutsche Gedichte gegeneinander geschrieben. Ich habe dann auch Liebesgedichte geschrieben, das war nicht so erfolgreich. Aber zum Schmähen von Instrumenten ist es einfach perfekt. Und
können wir nochmal was hören, oder?
Genau, ich habe jetzt mitgebracht über die Trompete. Das kann man relativ leicht verstehen, das geht so. Teit Trompeten, also die Trompeten. Teit Trompeten spülen doch nur die Idioten, weil durch dieses Luch, das Kluine, trocken sie die Luft, ich muine. Warum nur mit solchem Trock, der kommt fürchterlich zurück und zersturt in ihren Börnen, was noch öprig vom Gehörnen.
Ja. Du bist auch auf Tour damit, wo kann man dich erleben?
Ja, also ein Buch vorlesen ist meistens ein bisschen trocken und ich habe mich entschieden, ein Programm zu machen, wo ich quasi mir ein Instrument raussuche, dann beleidige ich es und dann klaue ich ihm auch noch sein schönstes Stück und spiele das mit Tuba und Klavier. Und da kommen viele Instrumente dran, das heißt konzertante Aneignung, das ist das Programm, was ich dazu entwickelt habe. Das ist ein super vergnüglicher Abend, aber mit wirklich der schönsten klassischen Musik und auch ein bisschen drüber hinaus, über klassische Musik hinaus. Und ja, tatsächlich, nach langer Zeit komme ich sogar nach Baden-Württemberg wieder. Wir sind ein Wochenende unterwegs, am 13. März in Burgstettenfels, Heilbronn, dann am 15. Weingarten Baden bei Karlsruhe und am 16. März in Freiburg.
Du hast jetzt so viel Erfahrung, also du verbindest ja auch Jazz, Klassik, Crossover, dann als Kabarettist bist du unterwegs, Dirigent inzwischen. Wenn du darüber nachdenkst, was du deinem jüngeren Ich gerne mitgegeben hättest, gibt es da irgendwas?
Mein jüngeres Ich wollte Fußballer werden, ehrlicherweise, und überhaupt nicht Musiker. Also insofern ist mein jüngeres Ich sehr enttäuscht über diese Karriere. Und das war mir leider nicht gegeben, weil mein Talent wurde nicht in meine Füße gesteckt. Also da hat mich der Herrgott nicht beschieden, muss man sagen. Und mittlerweile bin ich eigentlich ganz froh, weil die Musikwelt ist doch die erstens mal die nachhaltigere. Beim Fußball ist dann irgendwann mal vorbei. Musik kann man doch auch, gerade als Dirigent, kann man das ja auch wirklich sehr lang machen. Und die Musik ist schon ein unglaublich verbindendes Element. Beim Fußballplatz hast du ja schon so, dass viele Aggressionen auch ausgelebt werden, dass Beschimpfungen sind. Es geht auch immer ums Gewinnen.
Wobei das ja gut ist, wenn das auf dem Fußballplatz passiert.
Das ist richtig. Aber bei der Musik, die Musik hat immer ein verbindendes Element. Man arbeitet gemeinsam und nicht gegeneinander im großen Ganzen. Und da finde ich zum Beispiel vielleicht gerade bei einem konstruktiven Umgang, zum Beispiel mit Migration, man sollte versuchen, auch von den Migranten viel mehr Leute in unser Musikleben zu integrieren. Und zwar nicht nur mit ihrer Musik, was auch wichtig ist, das hat man auch oft, man hat so Formationen, Podien gegeben, klar, aber dann bleiben die ja trotzdem mehr oder minder unter sich, sondern auch in den Blaskapellen. Warum bietet man denen nicht Musikinstrumente an, dass sie mal mitspielen können? Das würde, glaube ich, schon viel bringen, wenn dann mal so 2, 3, 4, 5 Leute in so einer Blaskapelle mal reinschnuppern, mal schmecken. Das glaube ich, könnte wirklich was bewegen.
Du bist nicht nur Botschafter für die Tuba, sondern auch von der Stiftung Bildung und des Vereins Singende Krankenhäuser. Stiftung Bildung, Stichwort. Was habt ihr da erreicht? Du hast gerade eben schon angesprochen, dass es dir ein großes Anliegen ist, sämtliche Gruppen miteinander zu verbinden in Sachen Musik.
Ja, also Stiftung Bildung ist eine Organisation bundesweit, einen großen Dachverband, die versucht, die Defizite, die in der Bildungslandschaft, in der deutschen Bildungslandschaft entstehen, vor allem auch am unteren Rand aufzufangen, das Bildungsangebot, um das Notwendigste zu erweitern, damit wir nicht abrutschen, damit das Bildungsniveau nicht sinkt, mit großem
Aufwand. Wir sind ja schon abgerutscht.
Ja, klar. Und da kann man natürlich Vorwürfe machen oder man packt an und versucht, das auszugleichen und Angebote bereitzustellen, quasi aus ehrenamtlichem aus einem ehrenamtlichen Antrieb, und das macht dieser Verein. Und ich glaube, dass das das Wichtigste ist. Das Wichtigste ist, dass wir Bildung für alle zugänglich machen, dass die Bildung auch in den Bereichen, die wirklich wichtig sind, und das sind nun mal vor allem auch die künstlerischen Belange, die ja immer mehr Kürzungen erfahren, das ist eigentlich unser Kapital. Und wenn das wegfällt, dann ja, weiß man aus der Erfahrung, wohin das führt, nämlich zu Spaltung der Gesellschaft und am Ende zum Unfrieden und zum Krieg.
Wenn du die Kürzungen in der Musik gerade ansprichst, du bist ja inzwischen selbst zum Veranstalter geworden. Du veranstaltest selbst nämlich Konzerte gemeinsam mit Barbara Schmelz. Das sind Benefizkonzerte. Das geht dann auch an Projekte weltweit. Wie können wir uns so ein Konzert vorstellen?
Ja, wir haben in dem Bauernhof, in dem wir leben, eine Scheune umgebaut zu einem Konzertsaal, 500 Plätze, wo wir zum Teil klassische Konzerte, zum Teil Kabarett veranstalten. Wir spielen nicht selber, wir veranstalten für 2 Projekte, eins in Kenia, eins in im Orient, Syrien, Libanon, wo wir versuchen, dort das Notwendigste zu helfen, damit auch die Leute dort nicht fliehen müssen. Denn im Moment, viele müssen fliehen. Ja? Und ich glaube, wir haben 2 Aufgaben in unserer Verantwortung für die Welt. Das eine ist, dass wir Menschen, die in Not sind, helfen, auch wenn sie bei uns stehen. Und zum anderen vor allem auch verhindern, dass sie überhaupt fliehen müssen. Und das ist das, was wir mit diesem Verein unterstützen. Und da haben wir wirklich tolle Künstler. Wir hatten Olaf Schubert da, Christian Ehring da, die Wiener Philharmoniker. Die kommen alle zu uns, spielen unentgeltlich bei uns in dieser Scheune, in einem kleinen Rahmen. Man geht raus, man steht auf einer Wiese, man schaut in die Berge. Also das kann man sich mal anschauen. Assing 7 heißt das.
Kannst du direkt sagen, was erreicht ihr mit dem Geld, was ihr spendet? Das sind ja speziell Kinderprojekte, die ihr fördert. Ja. Wo geht das genau hin?
Das geht zum einen an die Schwester Genoveva in Kenia, die dort AIDS-weise betreut. Kinder, die ja wahrscheinlich sonst wirklich tatsächlich entweder in der Prostitution landen würden oder tatsächlich sterben würden. Die kriegen Schule, die kriegen Versorgung, die kriegen Unterkunft, die kriegen eine vernünftige Ausbildung. und auch eine notwendige medizinische Betreuung. Und in der Orienthilfe, das ist die Orienthilfe von Christian Springer, die wirklich in die Krisengebiete geht und auch schaut, dass dort eine Zukunft entsteht für die jungen Leute, dass die keine Analphabeten werden. Analphabeten im Orient sind das Futter für die Milizen. Das sind Leute, die haben gar keine andere Chance, als in eine Miliz zu gehen.
Die Bildung ist einfach so wichtig.
Genau. Und die schauen, dass das sogar in den Gefängnissen, wo die Jugendlichen oft ohne Grund einsitzen, wo die einfach hingeschaufelt werden, dass das da hinkommt. Und das ist eine Knochenarbeit, das ist wirklich schwierig. Sie kümmern sich auch dort um die Feuerwehren, dass nicht einfach, dass man auch Brände löschen kann, dass die Leute nicht einfach dort verbrennen, weil es gar keine Löschfahrzeuge gibt und so Zeug. Das machen die, und das sind zwei Projekte, wo wir quasi auch sicherstellen können, dass jeder Cent ohne Abzug dort ankommt.
Wenn es heißt, dass du als Conferencier und Frosch fungierst, mit was bist du dann gerade auf der Bühne?
Das war ein Auftragswerk der Opernfestspiele Heidenheim, die Fledermaus Konzertant. Also die Fledermaus kennt ja jeder.
Fass vielleicht nochmal zusammen, die Operette von Strauss.
Von Johann Strauss. Wird immer gespielt, weil man da die Bühne vollpackt mit wahnsinnigen Kostümen, sehr opulenten Bühnenbild. Es gibt sehr, sehr witzige Dialoge tatsächlich. Und genau das lassen wir weg, also das tolle Bühnenbild, die witzigen Dialoge, und übrig bleibt die Musik. Und ich als Erklärer der Handlung in den ersten zwei Akten als Conferencier, das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie Loriot, der Ring an einem Abend. Im dritten Akt schlüpfe ich in die Rolle des Frosches, das ist ja der Gefängniswärter, das ist eine legendäre Rolle in der Bühneninszenierung für einen Schauspieler. Aber in meinem Fall bin ich nicht der Gefängniswärter, sondern bin der Hausmeister der Halle, in der das stattfindet, und reg mich auf, warum eine konzertante Fledermaus aufgeführt wird. Und dann zerlege ich die komplette Aufführung und sage, dass es wirklich das Schlimmste ist, dass sowas aufgeführt wird. Und dann wird es sehr lokalpolitisch. Am Ende wird aber trotzdem die ganze Fledermaus gespielt. Das ist so ein Paradoxon in sich. Und ist unglaublich lustig geworden. In Heidenheim habe ich es auf Schwäbisch gemacht, weil ich bin ja des Schwäbischen mächtig. Ich habe es in Köln mal gemacht, in Ludwigshafen, da habe ich es dann auf Bayerisch gemacht. Also ich mache es in verschiedenen Dialekten. Ich mache es nicht so oft, weil es natürlich sehr, sehr opulent ist, aber es ist sehr lustig und macht irre Spaß.
Du hast es ja selbst geschrieben. Genau. Was brauchst du, um auf so schräge Ideen zu kommen?
Ja, ich bin ja kein Komponist und auch kein Arrangeur. Also ich kann offensichtlich ganz gut interpretieren am Instrument, aber ansonsten ist das jetzt nicht mein kreatives Spielfeld. Ich bin immer schon Autor gewesen. Ich habe, seit ich 16 bin, Kabarettprogramme geschrieben, wirklich also 20 abendfüllende Programme sicher mittlerweile, zum Teil wirklich reines Theater, zum Teil Lieder, Liedtexte, Gedichte, Bücher. Und also das humorvolle Texte schreiben, das ist eigentlich mein kreatives Metier immer schon gewesen. Davon habe ich auch früher gelebt als von der Tuba.
Sitzt du dann im Zug und siehst irgendwie eine Situation und schreibst dir dann im Kopf einen Text zusammen oder was?
Nein, ich sammle Ideen. Die meisten vergesse ich leider wieder, weil ich zu blöd bin, mir die aufzuschreiben. Und am Ende bleibt aber doch eine Idee übrig, und dann mache ich in der Regel eine Aufführung aus. Weil wenn ich die nicht ausmache, dann schreibe ich nichts. Und dann habe ich
den Druck.
Dann habe ich ein Datum und dann mache ich das. Ich habe das Buch auch erst geschrieben, als der Verlag gesagt hat, wir machen das, dann habe ich es geschrieben. Und auch erst in den letzten zwei Wochen.
Du wusstest aber nicht, kommt was raus oder nicht. Das heißt, du musst dich wirklich auf dich verlassen können.
Kommt immer was raus. Es kommt immer was raus, aber nur, wenn ich muss. Ich meine, da sind die Leute unterschiedlich. Manche Leute sagen, sie brauchen dann die Zeit und jeden Tag ein bisschen was und über lange Zeit und ja, kein Stress. Aber am Ende haben die auch Stress. Also jeder denkt ja am Ende, er wird nicht fertig. Ob er jetzt früh anfängt oder spät anfängt. Also da glaube ich nicht dran, dass es das Ende besser macht. Und
womit,
ich brauche einfach den Druck.
Womit hast du dich denn dann zuletzt selbst überrascht? Denn dann entsteht ja vielleicht auch etwas, eine Seite, die du zuvor an dir selbst noch nicht kanntest.
Ich kenne mich so gut, ich kann mich kaum überraschen. Aber es ist eine Befriedigung, wenn ich auch selber dann tatsächlich manchmal den Eindruck habe, boah, jetzt ist aber wirklich schon fast zu kurzfristig, das kriege ich nicht mehr hin, und dann funktioniert es dann schon noch. Also der Moment, dass es dann doch noch funktioniert, das ist schon gut. Und andere Leute würden ja wieder sagen, nur unter Druck kann ein Diamant entstehen. Und das unterschreibe ich jetzt einfach mal.
Andreas Martin Hofmeier ist bei uns. Du bist Kabarettist und als Dirigent unterwegs. Ganz viel bist du hier im Land in Baden-Württemberg unterwegs, weil deine Mama hier auch aus Stuttgart kommt, hast du Wurzeln. Aber du machst auch viele Workshops. Nimm uns da nochmal mit, was da genau passiert.
Ja, zum Teil sind es Tiefblech-Workshops, wo wir wirklich mit Tiefenblech arbeiten. Aber ganz oft werde ich von Blaskapellen, auch gerade hier in Baden-Württemberg, weil es so viel gibt, eingeladen als Solist. Da nutzt man einfach die Hemdsärmlichkeit von Blechbläsern, weil also professionelle Geigensolisten, die jetzt wie ich mit großen Sinfonieorchestern spielen, die würden wahrscheinlich sowas jetzt weniger machen. Aber wir Blechbläser, da gibt es schon mehrere auch Profikollegen, die das tun, die dann mit einem Amateurblasorchester dann sich treffen, gemeinsam Stücke erarbeiten, Solostücke, wo man dann mit denen probt. Und das ist schon ein ganz besonderer Moment der Begegnung, weil das irrsinnig befruchtend ist. Für die natürlich einfach Musik auf professionellem Niveau mal zu erfahren und für mich mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit dieser Leidenschaft, die noch so formbar sind, die so neugierig sind zu arbeiten, das ist schon immer eine tolle Sache. Mache ich immer gern. Also wenn Musikvereine dazu einladen, freue ich mich immer.
Es gibt ja auch wirklich tolle, erfolgreiche junge Musikerinnen und Musiker dann im Land. Und was kann Musik leisten? Also du hast eben schon mal dieses Thema angesprochen. Musik verbindet einfach. Kann Musik zum Beispiel auch gesund machen?
Ja, ich wollte eigentlich Arzt werden früher.
Fußballer hast du eben noch gesagt.
Ja, Fußballer, das war das auf
Ehe. Du wolltest vieles werden.
Und dann dachte ich Arzt und dann hat sich das mit der Musik so ergeben. Und manchmal sagt man, ist es wirklich der Lebenssinn, da in so ein Ding reinzufurzen, während andere Leben retten? Aber in Wirklichkeit ist es schon so, dass Musik zwei Sachen bieten kann. Zum einen mal, es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Das heißt, man bringt Leute zusammen, die friedlich an einem gemeinsamen Projekt arbeiten, was ganz, ganz viel wert ist. Gesellschaftlich. Und zum anderen ist Musik natürlich Balsam für die Seele im wahrsten Sinne des Wortes. Musik kann heilen, Musik kann tatsächlich gesund machen, es kann wieder Freude schaffen, es kann vereinen, es kann wichtige Emotionen aufbrechen. Das alles kann Musik leisten. Also Musik ist wirklich ein absolut unverzichtbarer Baustein für eine gesunde Gesellschaft. Und ich sag, je mehr man in so etwas investiert und in das musikalische Leben, wenn die Leute es wirklich selber machen, desto gesünder wird eine Gesellschaft.
Das klingt jetzt erstmal toll. Hast du denn auch Beispiele, wo du es selbst erlebt hast?
Ja, sicher. Also das ist im Endeffekt, ich war ja im Fußballverein und ich war im Musikverein und ich musste mich irgendwann entscheiden, weil beides nicht mehr ging. Und da habe ich gemerkt, dass gerade bei der Musik, also beim Fußball, man spielt doch immer trotzdem gegeneinander und dann versucht man zu gewinnen. Das heißt, man versucht, dass der andere verliert. Und auch wichtig, klar, aber bei der Musik merkt man wirklich, wie man gemeinsam an einem Strang zieht. Und das ist eigentlich ja das, nach was wir uns in der Gesellschaft sehnen. Nach nichts sehnen wir uns mehr, als dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen, wirklich in einer wirklich vernünftigen und produktiven Art und Weise. Und das bietet so die Musik.
Wie könnte denn jetzt jemand vorgehen, der sagt, Mensch, ich hätte sogar Interesse, mal so ein Instrument auszuprobieren, aber wenn das Geld beispielsweise nicht da ist, was sind da Ansprechpartner von den Musikschulen?
Zum Musikverein gehen, der nächste Musikverein sagen, was braucht ihr für ein Instrument, braucht ihr irgendwas? Und dann sagen die, wir haben Posaunenmangel, aber mach das, wir stellen dir ein Instrument, leih es erstmal aus, probier dich aus. Wir haben hier einen Ausbilder, da kannst du einen Unterricht haben, der zeigt dir erstmal, wie es geht. Die freuen sich. Die Arme sind immer geöffnet. Jeder Musikverein braucht irgendein Instrument. Also das ist überhaupt kein Problem.
Du kennst dich ja jetzt gut aus mit den Instrumenten. Welches ist das Instrument, was am beliebtesten ist bei den Bläsern und welches hat vielleicht so ein Dasein, was noch gefördert werden konnte? Die Tuba wurde jetzt extremst gefördert durch das Jahr der Tuba. Die schließen wir jetzt mal aus.
Ja, dann wird es aber schwierig, wenn man die Tuba ausschließt.
Ja, die meisten
schreien natürlich, das wie beim Fußball, da wollen alle Stürmer sein und keiner will ins Tor. Also wollen bei den Blechbläsern immer alle Trompete spielen, weil es das lauteste und höchste Instrument ist. Aber das ist natürlich nur, das ist wie Bayern-Fan sein. Wer Bayern-München-Fan ist, der kann nicht verlieren, der nimmt das Naheliegendste. Aber Leute mit Geschmack nehmen einen anderen Fußballverein, wo man auch verlieren muss, aber wo man mit dem Herzen dabei sein kann. So würde ich sagen.
Das war jetzt eine diplomatische Antwort. Du hast dich drumherum rumgedrückt. Danke für den Besuch in SWR1, Leute. Andreas Martin Hofmeier.
Freut mich sehr. Vielleicht sehen wir uns im März.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.